Fröhliche Weihnachten zusammen. Ja, das scheint nicht ganz so fröhlich gewesen zu sein. Vielleicht hattet ihr auch Streit, aber ich kann nur für unsere Familie sprechen, zumindest auch für mich. Es war dieses Jahr eines der schönsten Weihnachtsfeste seit Jahren bei uns. Ich weiß nicht, wie es bei euch so war, aber das hat vor allem mit einer Sache zu tun, nämlich mit einem Geschenk, das sich bei uns unterm Weihnachtsbaum befunden hat und das mir gegolten hat, vor allem. Deswegen war es eines wirklich der schönsten Weihnachtsfeiern Feste der letzten Jahre, weil sonst machen wir es ja so, meine Frau und ich, seit vielen Jahren, dass wir uns gegenseitig nicht schenken. Und jedes Jahr denke ich mir, wie dumm ist diese Regelung, alle dürfen auspacken, nur ich nicht. Ja. Das haben wir dieses Jahr etwas anders gemacht. Meine Frau hat sich nicht daran gehalten, wie sonst ich jedes Jahr mich nie daran gehalten habe. Sie hat mir etwas geschenkt, aber ich ihr diesmal nicht. Ich wusste nichts davon, aber was sie mir geschenkt hat, das erzähle ich euch nicht, sondern ich erzähle euch, was eines meiner Kinder unter dem Weihnachtsbaum gelegt hat. Das war spannend. Und als ich das Paket so gewogen habe, so gefühlt habe, ne, dachte ich, wow, gewisse Schwere und so, Kompaktheit. Und ich mache das Ding auf und siehe da, wisst ihr, was drin war? Ein Kochtopf. Ja? Und zwar der Kochtopf, der seit 5 Jahren bei uns in der Küche vermisst gilt. Ja? Und ich habe alle möglichen meiner Kinder verdächtigt, wo sie diesen Kochtopf vielleicht stehen gelassen haben, bei Freunden oder vielleicht als Taschengeld ausgegangen ist, bei eBay verkauft oder sonstiges. Es war ein AMC-Kochtopf, ne? Also ihr wisst schon, diese für 500 Euro aufwärts, die Dinger. Ja, und den habe ich schmerzlich vermisst und er stand unter dem Weihnachtsbaum. Ja. Einer unserer Kinder, ich sage jetzt nicht wer, es war auf jeden Fall keins von den Mädels, hat doch tatsächlich den Kochtopf bei einem Freund stehen gelassen. Von dem Freund ist er gewandert zu einem anderen Kumpel und der hat ihm irgendwann jetzt mal vor einigen Wochen gesagt, wann er denn endlich mal den Kochtopf holen will. Ja, und so stand er jetzt bei uns unter dem Weihnachtsbaum. Aber ich bin froh und dankbar, weil der hat uns schon manche Nerven gekostet und jetzt wird er uns hoffentlich auch manche Nerven ersparen. So, ich hoffe, euer Weihnachten war auch ähnlich gut. Und jetzt wollen wir uns aber mal um die Sternstunden bzw. um die Irrlichter für diesen Sonntag kümmern. Es ist der letzte Sonntag oder zumindest der letzte Sonntag des Jahres und bei uns auch in der Gemeinde der letzte Gottesdienst des Jahres. Der nächste ist dann am 5. Januar wieder hier. Und ich lese uns den Predigttext aus Matthäus 2, die Verse 1 bis 12. Da heißt es, Jesus wurde zur Zeit des Königs Herodes in Bethlehem, einer Stadt in Judäa, geboren. Bald darauf kamen Sterndeuter aus einem Land im Osten nach Jerusalem. Wo ist der König der Juden, der kürzlich geboren wurde, fragten sie. Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihm Ehre zu erweisen. Als König Herodes das hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Er rief alle führenden Priester und alle Schriftgelehrten des jüdischen Volkes zusammen und erkundigte sich bei ihnen, wo der Messias geboren werden sollte. In Bethlehem in Judäa, antworteten sie, denn so ist es in der Schrift durch den Propheten vorausgesagt. Und du, Bethlehem, im Land Juda, du bist keineswegs die unbedeutendste unter den Städten Judas, denn aus dir wird ein Fürst hervorgehen, der mein Volk Israel führen wird, wie ein Hirte seine Herde. Da rief Herodes die Sterndeuter heimlich zu sich und ließ sich von ihnen den genauen Zeitpunkt angeben, an dem der Stern zum ersten Mal erschienen war. Daraufhin schickte er sie nach Bethlehem. Geht! Und erkundigt euch genau nach dem Kind, sagte er, und gebt mir Bescheid, sobald ihr es gefunden habt. Dann kann auch ich hingehen und ihm Ehre erweisen. Mit diesen Anweisungen des Königs machten sie sich auf den Weg. Und der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, zog vor ihnen her, bis er schließlich über dem Ort stehen blieb, wo das Kind war. Als sie den Stern sahen, waren sie überglücklich. Sie gingen in das Haus und fanden dort das Kind und seine Mutter Maria. Da warfen sie sich vor ihm nieder und erwiesen ihm die Ehre. Dann holten sie die Schätze hervor, die sie mitgebracht hatten, und gaben sie ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. In einem Traum erhielten sie daraufhin die Weisung, nicht zu Herodes zurückzukehren. Deshalb reisten sie auf einem anderen Weg wieder in ihr Land. Diese Geschichte, Matthäus 2, 1 bis 12, wird traditionell am 6. Januar gepredigt und nicht am 29. Dezember. Am 6. Januar, das ist der sogenannte Dreikönigstag, zumindest hat man das, wo ich herkomme, immer gesagt, oder wie wir Protestanten sagen, an Epiphanias, am Erscheinungsfest. Uns allerdings erscheint das alles eher suspekt. Und so feiern wir am 6. Januar höchstens noch die Verlängerung der Weihnachtsferien auf Kosten eines Feiertags. In vielen Kirchen allerdings in dieser Welt ist es anders. Wir müssen nicht denken, dass wir hier der Mittelpunkt des kirchlichen Lebens auf der ganzen Welt sind, denn in vielen anderen Kirchen weltweit ist es anders, denn dort wird am 6. Januar das Weihnachtsfest gefeiert. Und diese Geschichte hier aus Matthäus 2 gilt dort bis heute als der klassische Weihnachtstext, die klassische Weihnachtsgeschichte schlechthin. Und nicht Lukas 2, so wie wir es bei uns normalerweise am Heiligabend auch lesen. Bei uns dagegen kommen am 6. Januar höchstens noch die Sternsinger. Für uns aber heute sind diese drei Weisen Hinweise zum Nachgehen. Hinweise zum Nachgehen. Und zwar insgesamt 6 Hinweise zum Nachgehen in dieser Geschichte. Der erste Hinweis, dem wir heute nachgehen wollen, ist der Stern. Der Stern, ein neuer Stern geht auf. Im Lauf der Geschichte gab es viele Versuche zu erforschen, um welchen Stern es sich denn bei der Geschichte oder bei der Geburt Jesu gehandelt haben könnte. Was für ein Stern war denn das? Und es gibt verschiedene Theorien, die sich da etabliert haben, manche sind wieder verflossen, manche existieren bis heute. Die vielleicht bekannteste Theorie zu dem Stern von Bethlehem ist die eines Schwaben. Wie könnte es auch anders sein, ne? Ganz aus der Nähe übrigens, aus Weil der Stadt, von Johannes Kepler. Und zwar hat Johannes Kepler in der Nacht oder in den Nächten des Jahres 1604 soll er den Sternenhimmel ziemlich genau über einen gewissen Zeitraum hinweg beobachtet haben. Und er hat vor allem die Planeten Jupiter, also den größten Planeten unseres Sonnensystems, und den zweitgrößten Planeten unseres Sonnensystems, den Saturn, das ist der mit den Ringen, sehr genau beobachtet. Diese beiden Planeten haben von der Antike her eine besondere Bedeutung von der Astronomie oder Astrologie her. Jupiter, der Königstern, als der größte, und der Saturn als der Stern der Juden. Und es ist ihm Folgendes aufgefallen, als er den Sternenhimmel beobachtet hat, dass diese beiden Planeten im Jahr 1604 sich ungewöhnlich nahe gekommen sind in ihren Umlaufbahnen, sich umkreisen und dann wieder sich voneinander entfernen, um wieder sich anzunähern. Das ist jetzt kein Märchen oder sowas, sondern das ist eine beobachtbare Sternenkonstellation, Planetenkonstellation, die nennt man auch Konjunktion, Planetenkonjunktion. Und als das Kepler errechnet hat oder gesehen hat, hat er errechnet, dass so eine ungewöhnliche, außergewöhnliche Sternenkonjunktion circa alle 800 Jahre, 794 Jahre so circa stattfinden würde. Und als er das dann zurückgerechnet hat, hat er gedacht, das muss oder das könnte etwas mit dem Stern von Bethlehem zu tun haben und hat es zurückgerechnet in etwa auf das Jahr 7 vor Christus oder vielleicht ein, zwei Jahre hin oder her. Bis heute ist die Keplersche Theorie nicht ganz unumstritten. Es gibt auch noch andere. Allerdings hat man im vergangenen Jahrhundert verschiedene Tonscherben in Babylonien gefunden, also im heutigen Irak, im Zweistromland, die diese Planetenkonstellationen stützen. Nämlich man hat dort Scherben gefunden, die man datieren kann, ziemlich genau auf die Zeit der Geburt Jesu, wo diese Sternenkonstellation in diesen Tonscherben zu sehen ist und festgehalten ist. Es geht mir aber heute weniger um die Astronomie in dieser Geschichte. Das ist spannend, vielleicht auch ganz interessant. Aber klar ist doch, wie auch immer das gewesen sein muss, klar ist auch, der Stern von Bethlehem war wahrscheinlich mehr als nur eine Bilderbuchlegende oder eine Erfindung der Sternsinger. Da muss tatsächlich etwas geschehen sein. Und es geht mir heute Morgen auch nicht um den Stern an sich, sondern darum, was der Stern bedeutete und worauf dieser Stern hingewiesen hatte. Denn der Stern war letztlich nur ein Hinweis, das Zeichen einer Ankunft, der Ankunft eines neuen Königs. Und es muss ein besonderer König gewesen sein, das war allen klar, die das beobachtet haben. Wenn Gott dafür extra die Gestirne lenkt. Und so wird die Geburt Jesu durch diesen Stern von Bethlehem, durch diese Planetenkonstellation möglicherweise, so wird die Geburt Jesu nicht nur für die Hirten im Stall sichtbar, sondern für alle Welt beobachtbar. Da ist etwas passiert, da ist etwas geschehen und alle Welt kann es sehen. Sogar Jahrhunderte später, als sich das nochmal wiederholt, ein, zwei, vielleicht dreimal. Alle Welt erfährt, Jesus, der König, der Sohn Gottes, ist geboren. Und deswegen feiern viele Kirchen ihr Weihnachtsfest an diesem Tag, am 6. Januar. Der zweite Hinweis: Drei Sterndeuter machen sich auf. Landläufig sprechen wir ja von den heiligen drei Königen oder den drei Weisen aus dem Morgenland. Allerdings wissen wir gar nicht so genau, ob es drei waren. Vielleicht waren es auch weniger, vielleicht waren es auch mehr. Und dass sie Kaspar, Melchior oder Balthasar hießen, ist eher gesagt auch etwas fragwürdig. Wenn wir uns an den Text halten, müssen wir zugeben, es steht nicht da, wie viele es waren. Und es steht auch nicht da, wie sie heißen. Was da steht, ist das griechische Wort. Und das griechische Wort, das hier steht, heißt Magoi. Magoi, das bedeutet Magier. Das waren Magier, Zauberer. Also Leute, die in unseren Ohren eher einen negativen Klang erzeugen. Man könnte sie tatsächlich auch als Sterndeuter bezeichnen. Und sie waren zu ihrer Zeit, für damalige Verhältnisse und wahrscheinlich auch in ihrer Kultur angesehene Wissenschaftler. Luther hat sie in seiner Übersetzung tatsächlich als Weise übersetzt, also als Gelehrte. Und das nicht nur im Sinne von Klugheit und Intelligenz, sondern im Sinne von Weisheit. Wo genau die Weisen aus dem Morgenland hergekommen sind, wird auch nicht gesagt. Vermutlich aus dem Osten, zumindest lässt es das Wort schließen, das hier steht, da wo die Sonne aufgeht. Sie kommen aus den Aufgängen, heißt es da. Vielleicht aus Babylonien, es ist sogar wahrscheinlich. Denn die Babylonier kannten die jüdischen Verheißungen aus der babylonischen Gefangenschaft des jüdischen Volkes. Und sie kannten diese Verheißungen von einem kommenden König. Ganz egal, wie es auch immer war, sie waren Heiden. Also Menschen, die nicht an Gott, an den Gott Israels oder an Jesus glaubten. Sie waren kluge Männer. Sie waren Wissenschaftler, weise Männer. Und das waren sie deshalb, weil sie die Bedeutung dieses Sterns sofort erkannten. Und sie brechen auf, um das Geheimnis des Sternes zu entlüften und zu entdecken. Und so machen sie sich auf den Weg, diesen König zu finden. Und wenn man da mal drüber nachdenkt, dann müsste einem doch eigentlich auch manches aufgehen. Die Gelehrten, die Wissenschaftler, die schauen über ihren Tellerrand hinaus, über den Tellerrand ihrer Gelehrsamkeit und suchen die Niedrigkeit eines Kindes. Darum sind die Gelehrten ja auch weise. Und darum hat Luther wahrscheinlich auch richtig übersetzt. In diesem Sinne sind sie tatsächlich weise. Denn sie tun das nicht einfach ab als eine Sternenkonstellation oder sonst etwas, sondern sie machen sich auf. Ihnen ist es nicht egal, was da für ein Himmelskörper rumschwebt, sondern sie machen sich auf, weil sie etwas damit verbinden. Und es ist schon krass. Diejenigen, die nahe sind, die übersehen Jesus. Und die Fernen, die kommen und suchen ihn. Das führt uns zum dritten Hinweis. Ein Tyrann horcht auf. Der Tyrann ist Herodes. Und dieser Tyrann, Herodes, der König der Juden, eingesetzt vom Kaiser Augustus, eingesetzt von Roms Gnaden. Er weiß nichts von einem neuen König. Und er duldet auch nicht einen neuen König neben sich. Herodes der Große, wie er auch bezeichnet wurde, ging als Schreckensherrscher in die jüdische Geschichte ein. Er machte auch vor der eigenen Familie nicht Halt. Er war skrupellos und räumte jeden aus dem Weg, der sich ihm in den Weg stellte. Und so wundert es auch nicht, dass Herodes später den Kindermord von Bethlehem befohlen hat. Alle zweijährigen Kinder sollten umgebracht werden. Denn die Nachricht von einem neugeborenen Königskind hat ihm auf dem falschen Fuß erwischt. Und ich habe mich gefragt, warum hat er eigentlich den Stern nicht gesehen? Warum hat er ihn nicht gesehen? Aus vielen hundert oder tausend Kilometern Entfernung sind sie gekommen, weil sie den Stern dort gesehen haben. Er und seine Berater hatten den Stern ganz offensichtlich übersehen. Warum haben seine Berater ihn nicht entdeckt? Den Stern des Königskindes. War er so verblendet? War er so von sich selbst überzeugt und von seiner eigenen Macht und Stärke? War es seine Überheblichkeit, sein Stolz? Es ist alles nur Spekulation. Tatsache ist, dass er wahrscheinlich schon da von schwerer Krankheit gezeichnet war. Und er ist gestorben im Jahr 4 vor Christus, wahrscheinlich nur ein paar Jahre, vielleicht Monate später nach der Geburt Jesu, nach der Geburt des Königskindes. Seine Nachfolger übrigens teilten sich seine Herrschaft auf in verschiedenen Gebieten, aber der Königstitel wurde ihnen nie verliehen. Erst später wieder. Herodes zieht sofort seine Gelehrten zu Rate, als er das gehört hat. Und in diesem Zusammenhang tauchen drei Schriftzeugen auf. Was wisst ihr von dem neugeborenen Königskind? Wo soll der neue König geboren werden, fragt er. Und die Schriftgelehrten antworten ihm, zu Bethlehem, in Judäa, Denn so steht durch den Propheten geschrieben, und du Bethlehem, Land Juda, bist keineswegs die geringste unter den Fürsten Judas. Denn aus dir wird ein Führer hervorkommen, der mein Volk hüten wird. Das, was hier steht, ist eigentlich ein Mischzitat. Ein Mischzitat aus dem Propheten Micha, Kapitel 5, Vers 1, und du Bethlehem Ephrata, die du klein bist unter den Tausenden in Juda, aus dir soll mir kommen, der in Israel Herr sei, dessen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist. Das ist der eine Teil dieses Zitates. Und der zweite Teil stammt aus dem Propheten Samuel, 2. Samuel 5, Vers 2. Dazu hat der Herr dir gesagt, du sollst mein Volk Israel weiden und sollst Fürst sein über Israel. Der erste Schriftzeuge beim Propheten Micha kündigt den Geburtsort Jesu an, Bethlehem in Judäa. Und das Dorf war tatsächlich klein, auch von seiner Bedeutung im Alten Testament her klein. Aber mit der Geburt Jesu wurde die Bedeutung dieses Ortes riesengroß. Mit der Geburt des Messias, darum sind da auch Unterschiede im Zitat festzustellen. Der zweite Schriftzeuge, hier aus 2. Samuel 5, weist auf die Funktion und auf die Bedeutung des neugeborenen Kindes hin. Er ist der Messias, der Nachkomme, der aus dem Königshaus Davids stammt, der Erretter Gottes, der neue, gerechte König Israels. Und noch ein Schriftzeuge tritt hier auf, etwas später. Den hatten wir schon vor 2 Wochen hier im Gottesdienst gehört. Der Prophet Jesaja. Und er hat prophezeit, dass zu diesem König Menschen aus allen Himmelsrichtungen hinziehen werden, um ihn zu beschenken und anzubeten. Und da heißt es in Jesaja 60, Vers 6, und sie werden aus Saba alle kommen, Gold und Weihrauch bringen und des Herrn Lob verkündigen. Und dieses Prophetenwort gibt den nächsten Hinweis. 3 Schatztruhen tun sich auf. Ich weiß nicht, in welchen Gefäßen sie das alles dabei hatten. Gold stelle ich mir relativ schwer vor, ob das eine richtig große Schatztruhe war, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall war Gold, Myrrhe und Weihrauch, diese 3 Dinge haben sie ihm mitgebracht. Vielleicht kommt es auch von diesen 3 verschiedenen Geschenken her, dass wir heute noch von den 3 Weisen aus dem Morgenland sprechen. Aber das ist ja nicht das Entscheidende. Aber in der Deutung dieser 3 Geschenke, da gibt es verschiedene Ansätze. Zum einen deutet das Gold auf die Königswürde hin, auf die Königswürde Jesu. Die Myrrhe dagegen wird bei den Juden für die Bestattung eines Leichnams verwendet. Sie deutet also auf den Tod Jesu hin. Und der Weihrauch? Der Weihrauch war in der Antike das Zeichen der Gottheit. Die Sterndeuter aus dem Osten wussten also ganz genau um die Bedeutung dieses Kindes. Und damit erklärt sich auch, warum sie Jesus, das Kind in der Krippe, angebetet haben und nicht nur betätschelt, noch kleiner, sondern angebetet. Huldigen steht hier in der Luther-Übersetzung. Huldigen, einem König huldigen bedeutet vor ihm niederfallen, sich auf die Erde werfen, um ihm Ehrfurcht und Anbetung zu erweisen. Ich weiß nicht, wann ihr das letzte Mal jemanden gehuldigt habt. Manchmal sieht man das in Fußballstadien, wenn einer ein besonderes Tor gemacht hat, aber das ist ja völlig neben der Kappe. Einem Menschen huldigen, da muss schon mehr dahinter sein. Und es ist doch erstaunlich, die Magier, die Magoi, Die Zauberer aus dem heidnischen Ausland, sie kommen, um Jesus zu huldigen und ihn als neuen König und Gott anzubeten. Übrigens, Luther hat Gold, Weihrauch und Myrrhe mehr im geistlichen Sinne gedeutet. Er sagt, diese drei, Gold, Weihrauch und Myrrhe, sind wie Glaube, Liebe und Hoffnung. Und das ist es, was wir Menschen diesem Kind, diesem König Jesus schenken sollen. Die wenigsten von uns werden große Mengen an Gold zu Hause haben. Manche haben es ja immerhin immer dabei, ne? Im Gebiss. Aber was wir diesem Kind schenken können, ist etwas anderes. Glaube, Liebe und Hoffnung. Und zum Schluss eben dann auch noch ein sechster Hinweis von diesen Hinweisen. Es sind keine drei, es sind sechs. Ein Traum verändert den Lauf. Herodes hat sich ja das so schön ausgemalt. Er hat gute Miene zum bösen Spiel gemacht. Und er hat versucht, mit einer List über die Sterndeuter mehr von diesem Kind zu erfahren. Und danach, wenn sie alles geregelt hatten, sollten sie wieder zu ihm zurückkommen, um ihm alles zu berichten. Aber nicht, weil er das Kind anbeten wollte. Er wollte es töten. Aber Gott durchkreuzt seine Pläne. Er begegnet den Sterndeutern im Traum und verändert so den Ausgang, den geplanten Ausgang dieser Geschichte. Die Sterndeuter wussten also auch, wie man Träume deutet. Traumdeuter waren sie also obendrauf noch. Sie hatten das Reden Gottes in diesem Traum richtig gedeutet und verstanden und auch diesem Reden Gottes als ein Reden Gottes gehorcht. Sie haben diesem Traum und diesem Reden Gottes mehr gehorcht als den Worten des amtierenden Königs Herodes. Die Sterndeuter sind mittlerweile schon längst wieder auf dem Weg zurück in ihre Heimat. Und bis Herodes das merkt, bleibt der jungen Familie, Josef, Maria und Jesus, bleibt der jungen Familie noch genug Zeit, um nach Ägypten zu fliehen. Und so entkommen sie dem grausamen Kindermord des Tyrannen. Sechs Hinweise auf Jesus, Hinweise auf das Geschehen in Bethlehem, auf die Geburt Jesu. Gott wird als Mensch geboren. Sechs Hinweise zum Nachgehen, denen auch wir vielleicht nachgehen könnten. Wegweiser auch für uns, für unser Leben, für unseren Glauben. Wir stehen am Ende eines Jahres, 29. Dezember 2019. In zwei Tagen ist alles rum, es geht wieder von vorne los. Vor uns liegt das Jahr 2020. Und vielleicht ist es auch eine Zeit, in der du dich manchmal auch fragst oder vielleicht auch aktuell heute in dieser Zeit fragst, worauf blicke ich zurück? Worauf blicken wir zurück? Woran orientieren wir uns vielleicht im neuen Jahr? Sind es Irrlichter, auf die wir vertrauen, denen wir nachgehen? Oder sind es echte Hinweise, Sternstunden? Und diese Geschichte will uns dazu auffordern, dass wir uns an Jesus Christus orientieren. Ihm glauben und vertrauen. Und darum will ich euch zum Schluss noch ein paar praktische Denkanstöße nur ganz kurz mitgeben. Vielleicht über den Jahreswechsel und auch ins neue Jahr hineinzugehen. Das erste: Gott ist groß. Der Gott, der die Gestirne lenkt. Der Träume dazu benutzt, den Lauf der Geschichte zu verändern und dessen Wort wahr ist und dessen Wort zuverlässig ist, diesem Gott kannst auch du dein ganzes Leben anvertrauen. Er ist so groß, dass er auch dein Leben in die richtigen Bahnen lenken kann. Sein Wort ist so lebendig, dass du ihm vertrauen kannst. Er meint es gut. Und dass du dich auch auf sein Wort verlassen kannst, auch im neuen Jahr 2020. Ihr habt heute, auch nächsten Sonntag, aber auch heute schon, die Gelegenheit, am Ende des Gottesdienstes draußen bei den Mitarbeitern am Welcome-Team für euch ein ganz persönliches Bibelwort 2020 zu ziehen. Ein Losungswort, ein Bibelwort. Manche kennen das schon seit vielen Jahren, machen das in großer Tradition und verbinden oft auch was mit diesem Wort. Wenn ihr möchtet, vertraut doch darauf, dass Gott euch ein Wort zuspricht, das für euch auch eine Bedeutung haben kann. Manches Mal hat es auch keine Bedeutung. Das zweite, Gott wird Mensch. Für alle sichtbar. Überall auf der Welt beten Menschen Jesus Christus als ihren Erlöser an. König und Gott. Bis zum heutigen Tag ist es so. Er gibt ihrem Leben Halt und er gibt ihrem Leben Sinn und er gibt ihrem Leben Orientierung. Und auch wir hier, wir nennen uns Christen. Und so lasst uns doch auch im neuen Jahr darauf achten, dass wir ihm in seiner Niedrigkeit begegnen. Dass wir seine Zeichen und seine Gegenwart nicht übersehen. Es sind Zeichen seiner Liebe. Sondern wie die Gelehrten sich aufmachen und ihn suchen. Und das dritte, Gott schenkt uns seinen Sohn. Durch Jesus Christus haben wir Erlösung, Freiheit von Sünde und Schuld, Leben über den Tod hinaus bis in alle Ewigkeit. Lasst uns das neue Jahr doch zu einem Jahr der Anbetung Jesu Christi machen und ihm neu Glaube, Hoffnung und Liebe schenken. Ich möchte jetzt mit euch einen Augenblick der Stille haben, einen Moment des persönlichen Gebetes, letzte Gottesdienst des Jahres. Und dass ihr für euch selber persönlich in eine persönliche Stille des Gebetes hineingeht, jetzt an eurem Platz, wo ihr seid. Vielleicht nochmal das eine oder andere Revue passieren lasst in diesem Jahr. Gutes, Highlights, aber vielleicht auch die schwierigen Dinge, die Ängste, die Sorgen, die Krankheitszeiten, was auch immer. Legt es vor Gott hin. Bringt es ihm. Und legt ihm auch die neuen Dinge hin, die ihr ihm im neuen Jahr bringen wollt. Glaube, Liebe, Hoffnung. Befehlt ihm diese Dinge an, die euch Sorgen machen, die im nächsten Jahr vielleicht auf euch zukommen werden. Und bittet Gott um seinen Beistand. Das Jahr liegt vor euch und ich wünsche euch sehr, dass ihr jetzt in diesen ein, zwei Minuten der Stille das vor Gott bringt und so bewusst in ein neues Jahr geht. Werdet mal still zum Gebet.